Einen herzlichen guten Morgen auch von mir an euch alle. Schön, dass wir hier miteinander zusammen sein können, um auf Gottes Wort zu hören. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht, was euch schon daran erinnern wird, worüber wir heute nachdenken möchten. Inzwischen ist die erste volle Arbeitswoche wieder hinter uns. Zumindest für die Leute, die noch arbeiten müssen. Dass ein gesundes Neues noch, das hört man so gut wie gar nicht mehr. Es ist vorbei. Und die Deko, die ja in unserer Region ziemlich ausgeprägt überall in den Fenstern und in den Wohnungen stand, die haben wir aber weitestgehend schon weggepackt, verstaut. Und eigentlich sind wir schon wieder so weit angekommen im Jahr 2020 oder 2020. Okay, vielleicht macht uns das Datumschreiben noch etwas Mühe, dass wir da uns nochmal vertun mit 19 statt 20. Und inzwischen haben wir vielleicht auch die Wohnung schon einigermaßen umdekoriert. Meine Frau ist da sehr eifrig, am Jahresanfang dort neue Kalender aufzuhängen. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere in seiner Küche, in seiner Wohnung irgendwo ein Plakat, ein Poster, eine Karte stehen. Das, was da draufsteht, das ist uns nicht so fremd, aber doch erstmal wieder neu in diesem Jahr. Die Jahreslosung. Und darüber wollen wir nachdenken. Die Jahreslosung wird seit 1930 veröffentlicht. Sie ist ein Leitsatz, ein Wort, das uns über das Jahr hinweg begleiten soll, bewegen soll, wir es bewegen sollen, und wird herausgegeben von der ÖAB, Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Dazu gehören ca. 24 Dachverbände, CVJM, AMD und so weiter, die sich zusammentun und dort diesen Leitvers, diese Jahreslosung auswählen. Und es ist eine gute Tradition bei uns, am Jahresanfang einmal darüber nachzudenken, über den gewählten Vers und über den Text, aus dem er entnommen worden ist. Und deshalb wollen wir jetzt zunächst den Text lesen im Markus 9. Er steht im Markus 9, Vers 14 bis 29, lesen wir.
Jetzt. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge, um sie her und Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr, und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumte und knirschte mit den Zähnen. Und er wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hatte er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass die Volksmenge zu ihm zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragte ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch ein Gebet.
Vielen Dank. Ja, der Jesus, er hatte zu seinen Jüngern geredet über das, was ihm bevorstand, was der Menschensohn leiden müsse, und hatte ihnen in der ersten Leidensankündigung ja gesagt, was sein Weg sein würde. Und nun, nach guter Art und Manier unseres Herrn, steigt er dann auf einen Berg. Er nimmt noch 3 seiner Jünger mit, den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Und sie steigen auf einen Berg. Man nimmt an, das ist der Berg Tabor oder der Berg Hermon gewesen sein könnte. Eher wohl der Hermon, weil dort nicht bebaut ist, so dass also das sich auch anbietet, dort allein zu sein mit den Jüngern und ja vielleicht zum Gebet. Die Synoptiker, also die anderen beiden Evangelisten Lukas und Matthäus, schreiben ja die Geschichte ebenfalls, die wir gerade gelesen haben. Und nur der Lukas, der nennt uns die Tatsache, dass Jesus mit den Jüngern da hochgeht, um zu beten. Aber aus dem Gesamtkontext kann man schon, denke ich, vermuten, dass seine Art war, sich zurückzuziehen, dass er also dort zum Beten auf den Berg gegangen war. Was sie erlebten, so lesen wir es dann, das erschreckte sie und beeindruckte sie. Und wenn wir das lesen würden, dann wird dort gesagt, dass Petrus keine Worte fand. Petrus, keine Worte. Das beeindruckt uns schon. Er hat dann doch Worte gefunden, hat dann doch etwas gesagt. Aber zunächst, das, was sie dort erlebten, war einfach beeindruckend, gewaltig. Sie erlebten ihren Herrn, der umgestaltet wurde. So lesen wir es in Vers 6 des 9. Kapitels. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und sie erleben eine Unterredung des Herrn Jesus mit Mose und Elia. Sie erleben dass die Wolke anwesend ist und Gott aus ihr dieses Bekenntnis spricht. Dieser ist mein Sohn, ihn hört. Das alles dürfen die Jünger miterleben. Und was ist naheliegender, dass man sagt, lasst uns Hütten bauen. Das war der Vorschlag von dem Petrus. Lasst uns hier Hütten bauen. Heißt, klingt nach längerem Aufenthalt. Da bleiben. Diese Atmosphäre, in dieser Atmosphäre bleiben. Sie lädt zum Bleiben, dieses Ereignis auf dem Berg. Und so wie sie diesen Vorschlag bringen, plötzlich ist alles vorbei. Und die Jünger finden sich mit Jesus allein auf dem Berg. Und sie bleiben auch nicht dort, sondern sind wieder unterwegs mit Jesus zu den anderen 9 Jüngern, die unten im Tal geblieben waren. Vielleicht haben wir jetzt in den Tagen, so zwischen den Jahren, wo wir vielleicht Urlaub hatten, vielleicht ein paar Tage frei hatten, vielleicht auch so eine Zeit mal erlebt, wo wir runterfahren konnten, wo wir intensivere Gemeinschaft haben konnten mit Gott und uns nicht so haben einnehmen lassen von den Trubel der Festtage. Und wo man vielleicht auch sagen könnte, wir würden gern hier Hütten bauen. Wir würden das gern beibehalten, würden gern dabei bleiben. Es gern festhalten. Aber wie Jesus mit den Jüngern vom Berg herunter unterwegs ist, so sind auch unsere Highlights nicht von so langer Dauer, schnell zu Ende. Und dann kommen wir wieder an in unserem Alltag. Und wir ahnen mindestens, dass es in unserem Leben, dass wir da in einem Spannungsfeld zwischen Höhen und Tiefen uns bewegen. Einmal diese guten Zeiten auf dem Berg, die guten Zeiten, die wir erleben, aber eben auch, vielleicht deutet es das Bild auch ein Stück an, die Zeiten, die turbulent, die unruhig, die schwierig sind. Wir hatten es vorhin gerade gehört, wir erleben solche Zeiten. Und als sie ankommen bei den 9 Zurückgebliebenen, dann ist es ernüchternd. Ernüchternd für Jesus und ernüchternd für die Jünger. Sie kommen an, sie erleben eine Volksmenge. In der Volksmenge Schriftgelehrte und Jünger, die sich miteinander streiten. In dem Moment noch nicht erkennbar, warum. Aber wieder angekommen, wieder im Alltag angekommen. Und die Antwort, die geben weder die Jünger noch die Schriftgelehrten. Die Antwort gibt ein Mann aus der Menge, der sich zu Wort meldet, auf die Frage hin, worüber streitet ihr eigentlich, die Jesus stellt. Und dann erfährt er die Geschichte dieses Mannes. Ein Vater, der seinen Sohn hierher gebracht hat. Wir lesen, dass er ihn zu Jesus gebracht hat, aber Jesus war nicht da. also zu den Jüngern gebracht hatte. Warum? Dem ging es dreckig. Wenn wir die Schilderung des Vaters lesen, dann kann man annehmen, von der Symptomatik her, dass es sich hier um Epilepsie handelt. Aber Markus lässt auch keinen Zweifel daran, dass es sich hier um einen Geist, um Dämonie handelt. Dämonische Besessenheit. Ein Geist, der diesem Sohn, diesem Jungen immer wieder zusetzt. Ziemlich derb zusetzt. Ein Geist aus der unsichtbaren Welt, aus der Welt Satans, der Menschen bewohnt, sich ihrer bemächtigt. Und das Resultat, das haben wir gelesen, er wirft ihn zu Boden, er bekommt Schaum vor den Mund, Zähneknirschen, Krampfstarre. Das ist, was dieser Junge hin und wieder erleben muss. Und ich weiß nicht, was dieser Vater vielleicht schon alles unternommen hatte. Er hat mit Sicherheit nicht geruht. Er hat mit Sicherheit viel unternommen. Ärzte aufgesucht. Sich mit Leuten beraten, die hätten vielleicht helfen können. Vielleicht im Tempel bei Priester. Und es wurde ihm nicht geholfen. Und jetzt war er angekommen bei den Jüngern. Und jetzt kommt dieses vernichtende Urteil, was dieser Mann ihnen ausstellen muss. Aber sie konnten es nicht. Auch sie konnten nicht helfen. Sie sind ganz okay, sie sind mit Jesus unterwegs. Sie erleben Jesus immer wieder. Jesus hat sie bevollmächtigt. Er hat ihnen gezeigt, wie er lebt. Er hat ihnen gezeigt, zu predigen. Sie bevollmächtigt auch. Wir lesen das in verschiedenen Texten. Wir können vielleicht Markus 3, Vers 14 einmal lesen. Kapitel 3, in Vers 14, dort wird uns gesagt, ich fange schon etwas eher an, und sie kamen zu ihm und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien, damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, Dämonen auszutreiben. Das war das, was Jesus tat. Und im Kapitel 6 lese ich noch weiter den 7. Vers. Kapitel 6, Vers 7. Und er ruft die 12 herzu und fing an, sie zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und jetzt hier, und sie konnten es nicht. Ohnmacht statt Vollmacht. Sie konnten es nicht. Wir lesen die Jesu Worte, die er ihnen jetzt sagt. Aber wir hören natürlich nicht diesen Tonfall. Und ich weiß nicht, wie der ausgesehen haben könnte. Ich habe mich gefragt, wie das wohl gewesen sein mag. War es ein Vorwurf? War es Zorn? Oder war es einfach Seufzen? Auf jeden Fall war es alles andere, als es als Schmeichel wurde. Was seid ihr für ein ungläubiges Geschlecht? Er hatte sie auserwählt, ja, wir haben es gelesen, er hatte sie trainiert. Sie sollten das Reich Gottes in die Welt tragen. Und jetzt, kurz bevor er weggeht, er war kurz auf dem Berg, lässt sie kurz allein, da geht alles schief. Sie konnten es nicht. Ich weiß nicht, wie es uns geht, wie wir uns manchmal fühlen als Botenpersonal Gottes, dass wir uns vielleicht oft kraftlos und so unbeholfen und ja, manchmal so leer fühlen. Vielleicht wie die Jünger, sie konnten es nicht, ihre Aufgaben nicht erfüllen. Jesus wendet sich jetzt Vater und Sohn zu. Und wir erleben das auch, wenn wir Texte vergleichen, die, wo es um Dämonen, um böse Geister geht, dass uns gesagt wird, oder dass wir es erleben oder lesen, in der Gegenwart Jesu, dass diese Geister noch einmal sich so recht aufbäumen in ihrer ganzen bösen Macht in der Gegenwart Gottes. Weil hier zwei Mächte zusammenprallen. Das Reich Gottes, des Vaters und einmal die dämonische Welt. In der Gegenwart des Gottessohns bäumen sich diese Mächte noch einmal auf. Und hier genauso ist es, dieser Junge wird noch einmal herumgerissen, fällt zu Boden angesichts des Stärkeren und wahrscheinlich auch im Angesicht dessen, dass er weiß, jetzt wird er rausgeschmissen. Und der Vater kann seine Not jetzt endlich mal rauslassen. Sich von der Seele reden, die Anfälle, so erzählt er Jesus, von Kindheit an. Wir werden nicht informiert darüber, wie alt das Kind ist, aber wir können annehmen, dass es also kein kleines Kind mehr ist. Und vielleicht haben wir eine blasse Ahnung von den Anstrengungen der Eltern. Einerseits, was den Pflegeaufwand betraf. Wir haben es gelesen. Er wurde umgeworfen. Er fiel ins Wasser. Er fiel ins Feuer. Also da waren immer wieder die Gefahren da, dass er sich nicht nur verletzte, sondern es steht ja auch da, dass der Geist ihn umbringen wollte. Also war er eigentlich nicht allein zu lassen. Mit wenig Fantasie ist vorstellbar, was dabei passieren kann. Sie sind, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wahrscheinlich zu Ärzten gelaufen. Das war damals ja nie so ganz einfach. Das war ein finanzieller Aufwand in einer Zeit, wo es keine Krankenkasse gab. Und ja, alles ohne Erfolg. Und dann sind sie bei den Jüngern gelandet. Aber auch hier wurde ihnen keine Hilfe. Und jetzt haben sie noch eine letzte Hoffnung, noch einen letzten Strohhalm. Jesus. Und eher zögerlich und etwas unsicher hatte ich den Eindruck beim Lesen, wegen mancherlei Enttäuschungen und wegen dieser Unsicherheiten, kann überhaupt jemand helfen? Spricht er Jesus hier an. Vers 22 möchte ich gerne nochmal lesen. B. Und wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst. Oder Enttäuschung, war da vielleicht viel Zweifel mit drin, ob da überhaupt noch Hilfe werden kann. Ob es möglich sein kann, dass er geheilt wird. Vers 23 steht, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Das ist eine Sache, da schön gestützt. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und man kann das ganz schnell falsch verstehen. Kann zu großen Missverständnissen führen. Glaube als Leistung. Wie viel Glauben hast du, dass dir geholfen werden kann? Kann man es vielleicht mit einem Glas, was halb voll, halb leer ist, vergleichen? Wie viel Glauben hast du? Was ist da möglich? Hast du einen großen, starken Glauben und dann kannst du die Gegenleistung Gesundheit und Wohlstand erfahren und erleben, dann wäre Gott wohl nur ein Geschäftspartner, dem wir etwas bieten, um etwas zu bekommen. Aber Glaube ist keine Ware, keine Sache, die wir dort aufwiegen könnten. Glaube ist eine Vertrauensbeziehung. Vielleicht meint Jesus ganz persönlich zuerst auch sich. So habe ich es mir aus dem Kommentar gelesen. Sein eigenes, innigstes Verhältnis zum Vater. Und deshalb war er ja immer wieder auf dem Berg, hat sich zurückgezogen, hat mit dem Vater gesprochen, war in der engen Verbindung zum Vater, um in diesem Vertrauensverhältnis und aus diesem Vertrauensverhältnis heraus zu handeln und zu heilen. Möglich wurde das durch dieses Vertrauens, durch diese Vertrauensbeziehung. Dieses innige Verhältnis zum Vater. Und ich glaube, ein Stück weit hat das vielleicht dieser Vater auch begriffen. Es geht hier nicht um Quantität. Es geht um die vertrauensvolle Hinwendung zu ihm. Und deshalb bricht's dann eben aus ihm raus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Seine Not trieb ihn zu Jesus. Das war das Letzte, was er noch hatte. Der letzte Strohhalm. Der letzte Versuch. Oder war es schon ein Funke Glauben, der hier sichtbar wird? Eine Hoffnung? Das Vertrauen, hier könnte mir geholfen werden. Und er weiß auch um die großen Zweifel. Er weiß um dieses Hin und Her. Kann ich zu Jesus gehen? Und was werde ich erwarten können? Was werde ich erleben bei ihm? Hat es überhaupt Sinn, mich noch weiter darum zu mühen? Lass ich es lieber sein, ist doch alles sowieso egal. Hoffnungslos. Und er geht. Und er darf nicht nur für sich selber erleben, dass er Jesus erlebt, als den, zu dem er mit aller Not, mit allem Zweifel, mit seinem Funken Glaube kommen darf und ehrlich sein darf. Und er erlebt, dass sein Sohn befreit, geheilt werden kann. Und dass er froh werden kann. Wir stehen am Anfang dieses Jahres und dieses Wort soll uns dieses Jahr begleiten. Durch dieses Jahr hindurch. Und vielleicht hat es bei manch einem von uns einen tollen Start gegeben und keinen Abbruch vom letzten Jahr. Alles, wie sagt man so schön, im grünen Bereich. Vielleicht hat es aber eben nicht nur diese Sonnenmomente gegeben. Ich habe in der Alpha-Buchhandlung, das werdet ihr jetzt schlecht erkennen können, könnt euch aber dann jeder noch seinen Kalender mitnehmen. Ich habe draußen noch welche hingestellt. Einfach zur Erinnerung und vielleicht zum Zuhause irgendwo hinklemmen und immer wieder mal dran erinnert werden. Da ist ein Bootssteg und im Hintergrund eine Sonne und ein spiegelglattes Gewässer. So eine Idylle. Und ich freue mich für jeden, der diese Idylle in seinem Leben so erleben darf. Und ich habe aber manchmal den Eindruck, dass wir viel öfter eben diese Dinge erleben. Dass die Wogen hochschlagen. Vielleicht auch ins Boot schwappen. Und vielleicht kann es sein, dass ich das Blatt bei dem einen oder anderen in diesem Jahr auch wendet. Auch das haben wir schon erlebt. Dass nicht alles so gut lief oder eben dann irgendwann besser lief. Ich wünsche jedem, dass er solche Zeiten erleben kann, wie wir das vorhin gelesen haben vom Berg der Verklärung. Diese Zeiten der Gemeinschaft, der innigen Gemeinschaft mit Gott, wo wir uns gut fühlen, wo wir das gerne festhalten möchten. Und wir werden aber eben auch Täler erleben. Dinge, die uns nicht gefallen. Zweifel, wo wir angefochten werden, wo wir uns nicht so gut fühlen und wo es uns nicht so gut geht. Und ich möchte gern nochmal an diesen Vers 8 erinnern im Markus 9, wo da steht, und als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Ich wünsche mir, dass wir das beibehalten, dass wir Jesus allein sehen. In den Tälern, in den tosenden Meer, wo es uns Angst und Bange wird, ob wir vielleicht nicht gar untergehen oder am Ziel ankommen. Oder auch in diesen Zeiten der Entspannung, des Aufatmen-Könnens, des Sich-Freuen-Könnens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir wollen glauben, wir wollen festhalten an Jesus. Und wir dürfen mit all unserem Unglauben zu ihm kommen. Wir dürfen ihm immer wieder sagen, dass wir Zweifel haben, dass es uns ganz schön beutelt und dass wir manchmal nicht wissen, wie es weitergeht. Und dass wir dann aber Jesus allein als den sehen, zu dem wir jederzeit kommen können. der immer ein offenes Ohr und der für uns da ist, auf den wir uns verlassen können. Zum Abschluss noch, das hat natürlich die Jünger interessiert. Und sie konnten es nicht. Warum konnten sie es denn nicht? Sie haben sich vielleicht dort geschämt. Das war ihnen höchst peinlich, dass sie dem nicht gerecht werden konnten. Und als sie mit Jesus allein waren, da haben sie ihn gefragt, Herr, warum ist es uns denn nun nicht gelungen? Warum ist es nicht geglückt? Warum schafften wir das nicht in dieser Situation? Und er ihnen sagt, dass dieser Ort nur ausfährt durch Gebet. Wir wollen dranbleiben an unserem Herrn im Gebet, in der intensiven Beziehung zu ihm. Immer wieder mit unserer Not und mit unserer Sorge, mit unserem Glück und mit unserer Freude zu ihm kommen. Und diese innige Gemeinschaft von unserem Herrn erleben und lernen, die er uns gezeigt hat, so wie er selber gelebt hat. Und vielleicht, ja, die kleine Erinnerung noch, dass auch wir Gelegenheit haben, in der nächsten Woche dann auch gemeinsam mit vielen anderen Christenmenschen uns zu treffen und Dinge vor unseren Vater zu bringen, die uns beschäftigen, die uns bewegen. In der kommenden Woche wird die Allianz Gebetswoche sein. Auch ein Geschenk, einfach mit anderen zusammen ihm die Ehre geben und uns austauschen. Ja. Und uns freuen, dass wir einen Herrn haben, der uns so sehr liebt. Wie gesagt, ihr könnt dann gerne draußen, sind zwei Körbchen, da sind so eine Kalender drin. Nehmt euch bitte welche mit und ja, zur Erinnerung. Amen.